Es ist wieder Zeit für Sexologie. Wissen macht Lust.
Der erste Schweizer Sex-Podcast. Mein Name ist Caro.
Und ich bin Melina. Hier gibt es intimes Infotainment, wissenschaftlich fundiert und auf den Punkt gebracht.
Willkommen zu einer neuen Folge «Sexologie – Wissen macht Lust». Mein Name ist Caro und heute widmen wir uns einem ganz grossen Gefühl mit den vielen Gesichtern, der Liebe und ihrer manchmal komplizierten Beziehung zu Sex. Oder wie es die berühmte Paartherapeutin Esther Perel so wunderbar sagt, «Liebe sucht Nähe, aber das Verlangen braucht Distanz». Und genau hier beginnt das Spannungsfeld, das uns in Paarbeziehungen oft beschäftigt. Und über das die Forschung mittlerweile einiges weiss. Und über das reden wir heute. Und mit mir wandelt auf Woche 7 mein Liebesengel Melina.
Flatter, flatter, flatter. Komme zu dir herunter.
Hallo.
Hallo.
Ich würde gerne zum Anfang dir die ganz einfache Frage stellen, was oder wen liebst du?
Ich liebe sehr viele Menschen. Ich glaube am allermeisten meinen Ehemann.
Oh.
Und dann liebe ich ganz doll meine Familie und dann liebe ich auch ganz doll dich.
Oh. Ja, das habe ich auch hören. Und in dem Fall kommen wir jetzt zu den Key Takeaways.
Ja, kommen wir zu den Key Takeaways. Du warst einfach nur Fishing for Compliments.
Ja, genau. Das war eigentlich die einzige Idee hinter dieser Folge, dass ich eigentlich das hören möchte.
Dafür hast du jetzt anderthalb Jahre so hingearbeitet.
Ja. Leute, das ist schon die letzte Folge von diesem Podcast. Nein, sehr, sehr schöne Antworten. wir sagen, ich liebe dich oder ich liebe XY so beiläufig wie ich habe Hunger oder ich bin müde. Aber was meinen wir eigentlich damit? Ist es ein Verb, also etwas, das man macht? Ist es eine Fähigkeit, also etwas, das man muss lernen? Ist es ein Signal für das Gegenüber oder eher für uns selber? Das Wort Liebe wirkt magisch und gross, aber gleichzeitig ist es sehr vage. Es bezeichnet Zuneigung, Anziehung, Fürsorge, Romantik, manchmal auch Besitzansprüche oder reine Projektion. Und in der deutschen Sprache machen wir keinen Unterschied zwischen verschiedenen Arten von Liebe. Also wir können sagen, ich liebe mein Kind, ich liebe meine beste Freundin, wie du das jetzt gemacht hast. Ich liebe meinen Partner, aber genauso, ich liebe Pizza. Und wir meinen wohl selten das Gleiche. Also ich denke jetzt auch in deinen Aufzählungen.
Glaubst du, mein Ehemann ist nicht equal mit der Pizza?
Oder mit deinem Vater?
Nein.
Oder mit mir? Das ist schon noch spannend.
Das ist sehr spannend und was ja auch unterschieden werden muss oder darf, ist, dass es in unterschiedlichen Sprachen auch anders benutzt wird. Also gerade, wenn man ans Englische denkt, da wird ja permanent gesagt, love you, love you, love you. Ja. Ich glaube, noch inflationärer als in der deutschen Sprache. Ich liebe XYZ. Und dort gibt es die Unterscheidung dann I love you oder dass man in love ist. Und being in love wäre, glaube ich, eher so diese tief verbundene Liebe, die man vielleicht jetzt nicht zur Pizza sagt. Ja, doch, könnte man, aber.
Ja, ganz ehrlich.
Ist mehr auf die tiefe Beziehung mit einem Menschen.
Oder ich habe noch eine Sprache gefunden, die das unterscheidet.
Ja.
Und zwar die griechische Sprache. Die hat so ein ganzes Liebessortiment im Angebot.
Warst du auch im Altgriechisch-Unterricht?
Ja, ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass dies Griechisch noch gut ist.
Weißt du, dass mein Name griechisch ist? Der stammt
Melina?
Aus dem Griechischen.
Was heißt es denn?
Halt dich fest.
Ja, die kleine Sau.
Nein.
Was denn?
Also Mel kommt von Miel, Honig.
Ja.
Und deshalb heißt der Name Honigsüß.
Jö. Das passt ja gar nicht.
Danke für nix. Da bin ich so nett zu dir am Anfang und ich krieg einfach da die das Brett auf den Kopf.
Ja? Das ist meine Art, Zuneigung zu zeigen.
Dein Sadismus.
Zuckerbrot und Peitsche.
Also, griechisch, Kalimera.
Also das heisst, du kannst mir nicht helfen, die Namen auszusprechen.
Doch, sag.
Also das eine Wort ist Storge. Weißt du, wahrscheinlich alle, die jetzt zuhören, die griechisch
können, drehen die Augen.
Das gibt es im Fall gar nicht. Mhm. Jedenfalls ist das ein Wort, das ich gefunden habe, das für familiäre Liebe steht.
Ah,
also ältere Kinder beispielsweise. Mhm. Dann haben wir Philia für freundschaftliche Liebe. Wir haben Eros für leidenschaftliche, erotische Liebe. Und Agape für eine selbstlose, fast spirituelle Form der Liebe. Und bei uns gibt es eben einfach die Liebe und die kann unglaublich viele verschiedene Formen, Facetten und Arten einnehmen, von wunderschön und wohltuend zu schmerzhaft und dysfunktional.
Ja.
Und in diesem Zusammenhang bin ich auf ein spannendes Zitat von Jürg Willi gestossen, wo ich gerne hören würde, was es so in dir auslöst. Und noch kurz zum Jürg Willi. Er ist Psychoanalytiker und ein Pionier in der Paartherapie im deutschsprachigen Raum und hat in Zürich gelebt und geforscht. Und er hat zum Thema Liebe gesagt: Auch wenn wir nicht genau festlegen können, was die Liebe ist, so können wir die Auswirkungen dessen, was Menschen als Liebe bezeichnen, beschreiben.
Mhm.
Was kommt so?
Mein erster Gedanke ist, und es geht auch wieder zurück zu den griechischen Wörtern, die du gebracht hast, die deutsche Sprache ist ja eigentlich eine Sprache, die sehr differenziert Dinge ausdrücken kann, ausdrücken und beschreiben.
Mhm.
Und wir haben auch für sehr viele Dinge Worte, die es in anderen Sprachen nicht gibt. Und spannenderweise jetzt beim Konzept Liebe haben wir es nicht, obwohl es das ja hergeben würde. Das ist ja gerade schon benannt, wie viele Facetten und wie viele Gefühle und wie viel ja, Ausprägung davon eigentlich existieren. Und wir nennen es immer gleich.
Mhm.
Das wäre so ein bisschen, als würde man zu jedem Lebensmittel und zu jedem Gericht Essen sagen.
Ja.
Möchtest du essen? Und dann kriegst du einmal eine Tomate, einmal eine Pizza und einmal ein Bonbon.
Oder was ist dein Lieblingsessen? Essen.
Ja, genau. Oh, so
okay,
deep.
Cool.
Also, so die Differenzierung wäre doch mega schön, wenn wir die auch eher hätten. Also wir haben ja zum Beispiel verliebt sein. Ich glaube, das ist noch ein Unterschied. Oder wir differenzieren dann mit einem weiteren Wort, zum Beispiel tiefe Liebe oder elterliche Liebe oder freundschaftliche Liebe, dass sie wie deklariert wird. Und in dem Zitat geht's, so wie ich es interpretiere, auch ein bisschen darum, dass es halt ein riesenkomplexes Konzept ist und jeder Mensch es aber anders lebt und diese Bedeutung und dieses Erleben wieder versprachlicht werden kann.
Was mir auch noch ist, so bei dem Zitat, ist, dass ja viele Forschende auch sagen, dass Menschen nicht zwingend nach einer Liebe suchen, die sie erfüllt oder die sie zufrieden macht, sondern die sich familiär anfühlt. Und wenn du Liebe erlebt hast in einem Haushalt oder das konnotierst mit Liebe, zum Beispiel in einem Haushalt, wo Gewalt ein Thema war oder irgendwie Zurückweisung oder sich einsam fühlen, dann ist das die Liebe, die du kennst und die du je nachdem im Erwachsenenalter auch suchst.
Ja.
Und ich finde, das ist auch so das, was er beschreibt, so die Auswirkung dessen, was Menschen als Liebe bezeichnen, dass wir alle auch ein komplett anderes Bild, Konzept und Erleben von Liebe haben.
Genau. Und was du jetzt gerade sagst mit dem, was ich kennengelernt habe, gerade auch in der Ursprungsfamilie, was Liebe ist, so das Konzept Liebe, suchen wir später auch wieder. Und das ist eigentlich eine recht schöne Erklärung für, warum zum Beispiel Paare Liebe unterschiedlich leben und gestalten. Und warum jemand, der mit Liebe in Verbindung mit Gewalt aufgewachsen ist, genau eigentlich das wieder attracted. Und wenn man sich dessen bewusst ist, kann man handeln und sich das Gegensätzliche sozusagen suchen oder so den Fluch brechen, in Anführungszeichen.
Und ich finde, da ist so eine erste Reflexionsfrage, die man vielleicht auch mitgeben kann, ist, hey, was ist Liebe überhaupt für mich? Oder was assoziiere ich mit Liebe? Oder auch, wie habe ich Liebe bisher in meinem Leben erlebt und gestaltet?
Ja. Ja. Ich kenne auch Menschen, die mega Mühe damit haben, den Satz, ich liebe dich, auszusprechen.
Mhm.
Vor allem Menschen, die nicht Standarddeutsch sprechen,
mhm.
weil es, ich zitiere jetzt nur, sich holprig anfühlt und nicht nach dem Authentischen, so würde ich sagen. Wie würdest du zum Beispiel jemandem mit genau deiner Sprache sagen, ich liebe dich?
Ich liebe dich.
Ja.
Ja, ich würde sagen, ich liebe dich.
Ja.
Und liebe dich ist mehr so wahrscheinlich so das Äquivalent zu dem, was du vorher gesagt hast beim Englischen. Weißt, so love you, so liebe
mhm.
dich.
Mhm. Ja, aber ich glaube, für manche ist es total beladen. Es ist recht schwer, gerade auch noch so in den Anfängen oder wenn die Beziehungskonstellation herausfordernd ist oder schwierig.
Mhm.
Glaube ich, fällt es noch schwerer. Aber so die Sprache, das wäre eigentlich noch interessant, mal zu hören. Vielleicht könnt ihr da draußen uns was dazu sagen. So, ob das Schweizerdeutsch es schwieriger macht, ich liebe dich zu sagen.
Mhm.
Oder ob man einen Way around findet.
Mhm. Oder ob es auch wieder ist, aber inwiefern hat man sich das gesagt, in der Kernfamilie oder nicht? Also was sind deine Assoziationen dazu und so?
Mhm.
Jetzt reden wir heute ja nicht nur über die Liebe, obwohl wir dazu easy mehr als eine ganze Folge machen könnten und vielleicht auch mal werden machen, sondern wir reden über Liebe in Kombination mit Sex. Also ob und wie die zusammengehören oder eben nicht. Und wenn wir uns Umfragen anschauen, dann gehört Sex und wenn möglich damit ein erfülltes Sexleben für die meisten Menschen zu einer Beziehung dazu. Also das ist etwas, wo Menschen angeben, dass das einen Einfluss hat, ob sie in ihrer Beziehung glücklich sind oder nicht. Also so wird mal der Anspruch, der formuliert wird. Liebe und Sex sollten sich bedingen oder zumindest befruchten.
Wow, pun intended.
Pun intended. Jetzt habe ich aber eingangs das Zitat von Esther Perel erwähnt. Also, Liebe sucht Nähe, doch das Verlangen braucht Distanz.
Mhm.
Bist du mit ihr einverstanden?
Ja, bin ich.
Und inwiefern?
Warum?
So, einfach, es ist so.
Wir beschäftigen uns jetzt ja auch doch schon einige Jahre mit dieser Thematik. Und es stimmt, dass sehr viele Menschen Liebe und Sexualität in einen Topf schmeißen und das eine auch für das andere brauchen.
Mhm. Ja, das ist schon ein wichtiger Punkt.
Also gerade bei Frauen ist es noch wichtiger, dass eine emotionale Bindung oder zumindest eine Sympathie und ein Vertrauen da ist für guten Sex.
Mhm.
Jetzt wissen wir auch, dass gerade in langjährigen Beziehungen natürlich die Distanz nicht mehr so da ist. Also sehr viele führen ja Beziehungen, indem man sich den Wohnraum teilt,
mhm.
indem man zusammen Haushalt führt, dadurch man Zähne putzt, man Kinderkotze wegputzt, was man noch so alles putzt.
Einfach, man putzt permanent.
Und das ist jetzt für die allermeisten nicht so der Superlativ von Erotik. Also man mhm. ist sehr, sehr nah. Und gerade wenn noch kleinere Kinder mit im Spiel sind, wir haben das in einer anderen Folge mal erwähnt, fühlen sich Eltern häufig auch overtouched. Das sind häufig auch eher die Mütter.
Hm.
Das heißt, wir haben schon mal keine Distanz. Und diese Konstellation, die ich jetzt gerade benannt habe, würden jetzt in so einer Umfrage wahrscheinlich angeben, dass bei ihnen in der Tendenz weniger Erotik da ist,
hm.
als wenn sie, und da kommen wir vielleicht schon zum ersten Tipp, mehr räumlich getrennt sind. Also wenn eine Person vielleicht häufiger mal auf einen Trip alleine geht, sei es jetzt mit Freunden oder beruflich, einfach, dass auch mal logistisch ein, ja, ein größerer mhm. Raum da ist, damit man sich wieder neu begegnen kann und ja, sich wieder so eine Art von Spannung, auch erotische Spannung aufbauen kann. Und mhm. andere lösen das mit unterschiedlichen Schlafzimmern, mit verschiedenen Betten. Die lösen das mit einer offenen Sexualität.
Mhm.
Es gibt da sehr viele Möglichkeiten. Aber ich würde das, um es nochmal zusammenzufassen, genauso benennen, dass Liebe Nähe braucht, auch Vertrauen. Wir brauchen die Zeit und die räumliche Nähe auch für Liebe,
mhm.
ist meine Meinung.
Ja.
Und für Erotik brauchen wir eine Art von Distanz, damit sich so die Spannung wieder aufbauen kann und entladen im besten Fall.
Ja, ich hab mal geschaut, wie Esther Perel das beschreibt. Also wie kontextualisiert sie eigentlich so das Zitat? Und es ist eigentlich genau das, was du sagst. Also sie sagt, Liebe basiert auf Vertrauen, auf Nähe, auf Respekt, Wertschätzung. Und eben sie ist so sehr umsichtig, auch fürsorglich, zugewandt. Und hingegen sexuelles Begehren, das ist laut ihrer Forschung ganz anders aufgeladen und folgt auch anderen Regeln. Also es ist spontan, es ist egozentrisch, es ist risikofreudig und manchmal sogar grenzverletzend. Also das ist ein schwieriger Begriff, aber ich weiss, wie sie es meint. Eben dadurch, dass es eben so etwas Egozentrisches hat, so ich wette dir jetzt.
Ja.
Es wird gespürt werden, es wird keine Sicherheit haben. Es ist auch wie so eine Form von Antizipation, die einem eben so elektrisiert. Und so die Spannung, die man eben sucht, so in der sexuellen Begegnung, das ist so das Dilemma von, wie du es schon gesagt hast, von Langzeitbeziehungen. Wo einerseits wünschen wir und brauchen wir dort Verlässlichkeit und andererseits eben so die prickelnde Leidenschaft geht dann so ein bisschen verloren. Das heisst aber wirklich, das, was Intimität schafft, ist leider keine Garantie denn auch für guten Sex. Und jetzt ist natürlich die Frage, sind das zwei unterschiedliche Systeme? Die sich die ausschliessen? Wie kann man mit denen umgehen? Und da bin ich jetzt natürlich mal in die Forschung eingetaucht. Und ich habe konkrete Studien angeschaut zum Thema Liebe und Sex und habe vier unterschiedliche mitgebracht, die jeweils einen anderen Schwerpunkt haben. Und die können wir jetzt gerne mal diskutieren.
Aha.
Und ich würde zuerst mal so ein bisschen erklären, was ist so das Studiendesign und so, und dann kannst du darauf reagieren.
Aha.
Also die erste Studie ist aus dem Jahr 2024 und heisst «Romantic Love and Sexual Frequency». Es ist also untersucht worden, was sich viele heimlich fragen. Also gibt es einen Zusammenhang zwischen romantischer Liebe und der Häufigkeit von Sex? Also wenn ich wahnsinnig verliebt bin, habe ich dann automatisch öfters Lust? Oder geht die gleiche gar nicht so einfach auf? Und Spoiler, es ist das Zweite. Also es korreliert nicht. Jetzt aber zuerst mal zum Studiendesign. Das war so, es waren 720 Menschen zwischen 18 und 30 rekrutiert worden. Alle waren damals in einer romantischen Beziehung, alle hatten in den letzten 4 Wochen Sex und alle haben angegeben, verliebt zu sein. Und wichtig ist auch, die Beziehung hat nicht länger dauern als 4 Jahre. Also, dass sich alle irgendwo im breiten Spektrum zwischen Verliebtsein, Alltag und relativ frischer Bindung befinden.
Ja. Wurden die Paare rekrutiert oder Einzelpersonen? Also hat man immer das Gegenstück noch gehabt?
Nein, Einzelpersonen. Also man hätte sich natürlich auch als Paar anmelden, aber sie waren auch Einzelpersonen. Die Idee war, herauszufinden, wie romantische Liebe, emotionale Nähe und so andere typische psychologische Merkmale so in dieser Phase, wie beispielsweise obsessive Gedanken, sexuelle Anziehung oder hypomanische Verliebtheitszustände, also so die Crazy Love, wie all das mit dieser tatsächlichen sexuellen Frequenz zusammenhängt. Und das Ergebnis war, überraschend deutlich, keiner von diesen Faktoren konnte verlässlich vorhersagen, wie oft Paar Sex haben. Also selbst wenn sehr starke romantische Gefühle da waren, hat das keinen Einfluss gehabt. Selbst obsessive Gedanken wie «Ich kann an nichts anderes denken als an ihn, an sie» oder «Ich will ständig mit ihr zusammen sein», hat das keinen messbaren Einfluss, wie oft das Paar Sex hat. Also was sagt uns das? Erstens, verliebt sein ist kein Garant für ein aktives Sexleben. Und zweitens, unsere Vorstellung, dass Liebe automatisch Lust hervorruft, ist psychologisch nicht haltbar. Und drittens, die Häufigkeit von Sex hängt offensichtlich von vielen anderen Faktoren ab.
Hier sprechen wir jetzt von Verliebtsein, oder? Das ist ja noch keine
Also bis zu 4 Jahre alt, ihre Beziehung.
Ja, ah ja, okay.
Was würdest du jetzt so sagen, ist das etwas, was die Leute schockiert, wenn sie das hören, oder eher erleichtert? Was kommen da so für Gedanken?
Also die Menschen, die uns schon länger zuhören, wissen ja, dass wir beide die Theorie verfolgen, dass es zwei unterschiedliche Konzepte sind, die sehr häufig gemeinsam auftreten, aber eben nicht müssen. Und dass Liebe und Sex sich nicht bedingen, nicht unbedingt. Deshalb für die Person ist es jetzt vermutlich keine große Überraschung, was du da mitgebracht hast. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich viele wünschen würden. Also ich persönlich fände es auch wünschenswert, dass alle, die super hyper verliebt sind, auch sehr viel Sex haben können. Aber da kommen ja, es ist ja viel, viel komplizierter, kommen wir so viele anderen Facetten auch noch dazu, warum die Menschen jetzt Sex hatten oder eben nicht. Ja, sehr spannend. Ein Konzept ist mir auch noch in den Sinn gekommen, und zwar geht es bei der Verliebtheit ja auch darum, oder die Hormone sorgen dafür, unser Gehirn setzt komplett aus und wir wollen ganz viel von der anderen Person haben. Mit dem einzigen Ziel, diese Person an uns zu binden. Das ist so der Urinstinkt. Deshalb würde eigentlich dafür sprechen, dass wir auch viel mehr Sex haben, weil das ja auch eine Art ist, die andere Person an uns zu binden. Aber scheinbar ist das nicht so. Ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass es am Anfang wirklich noch korreliert. Also, dass die, die frisch verliebt sind, die einfach sehr, sehr geil aufeinander sind, dass die auch viel mehr Sex haben.
Ja, ich glaube, es geht aber sehr, sehr vielen so, oder? Dass sich das eben in ihrer sexuellen Frequenz zeigt und gerade am Anfang eben vor einer Beziehung. Und ich glaube gleichzeitig, wird so, so deutlich, das, was du gesagt hast, weißt, dass es eben sehr multifaktoriell ist. Also, dass es auch eine Frage von der Zeit ist überhaupt. Vom Stresslevel, von der Gesundheit, sogar Zyklus. Also, gerade auch Menschen, die Endometriose haben, spreche ich da auch an, weißt, die viel mit Schmerzen kämpfen, Arbeitsbelastung, mentale Gesundheit. Also, weißt, das ist so, so viel, was eine Auswirkung hat auf auch, will ich Sex haben? Habe ich Lust auf Sex oder nicht?
Ja, das sind so die psychosozialen. Und dann kommt ja häufig auch dazu, wenn sich zwei Menschen neu kennenlernen, die haben gar nicht denselben Wohnort. Das heißt, schon alleine räumlich bist du getrennter und kannst nicht jeden Tag miteinander nackt sein. Oder beide haben noch ihre Alltagsverpflichtungen. Und da kommen ja zwei eigene Systeme zueinander und die haben vielleicht gar nicht so viele Berührungspunkte am Anfang, bis man sich dann arrangiert und vielleicht auch zusammenzieht oder so den Dreh raus hat, wie häufig und wo man sich sieht. Und ich glaube, dann ist Sex schon häufiger möglich. Ich bin jetzt aber, ich hänge immer noch dran, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil alle Menschen, die ich kenne, die frisch verliebt sind, haben eigentlich sehr, sehr viel Sex gehabt.
Aber ich glaube halt, dass das genau das ist, wo vielleicht eben den Menschen, wo bei denen sich das nicht zeigt, vielleicht auch einen mega Druck machen. Ja. Oder? Und so das unangenehme Gefühl hervorruft, so bei uns stimmt etwas nicht, wo wir haben gar nicht so viel Sex.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass so dieses Bild vorherrschend ist, wenn du frisch verliebt bist oder noch in den ersten Jahren deiner Beziehung, musst du permanent eigentlich Bock aufeinander haben. Und ich habe das auch schon gehört, was du jetzt beschrieben hast, dass dann ein Partner, eine Partnerin das als Vorwurf nutzt und so Sachen sagt wie, hey, jetzt sind wir doch erst frisch oder wir sind jetzt gerade mal 2 Jahre zusammen und du hast schon keine Lust mehr mit mir, jeden Tag Sex zu haben. Und das kann natürlich dann backfiren.
Ja, oder ich kenne noch ein Pärchen aus einem weit entfernten Umfeld, wo jemand von beiden kurz nachdem sie zusammengekommen sind, ein Burnout hatte. Und dann ist natürlich zum Beispiel Sexualität dann auch nicht so das Thema, wenn man körperlich und mental so erschöpft ist, oder?
Ja, nee. da hat man erstmal andere Grundbedürfnisse, die gestillt werden wollen.
Gut, dann kommen wir jetzt mal zu der zweiten Studie aus dem Jahr 2006 und die heisst Romantic Love and Sexual Desire in Close Relationships. Und jetzt wird es tiefenpsychologisch und biochemisch. Man hat in dieser Studie der uralten Frage auf den Grund gehen, sind romantische Liebe und sexuelles Verlangen einfach unterschiedliche Intensitäten vom gleichen Gefühl oder zwei grundverschiedene emotionale Systeme? Und das Studiendesign war auch sehr spannend. Man hat da nämlich 63 heterosexuelle Paare, die mindestens 3 Monate in einer monogamen Beziehung waren, zusammen ins Labor bestellt. Und während einer Interaktion, also sie haben sich gemeinsam an ihr erstes Date erinnert, hat man sie beobachtet. Und sie haben mindestens 90 Minuten lang darüber erzählen. Aha. Und da hat man eben geschaut, wie ist ihre Mimik, ihre Körpersprache, berühren sie sich, wie ist der Blickkontakt. Also alles ist sehr, sehr minutiös aufgezeichnet worden. Und dann anschliessend haben TeilnehmerInnen Fragebögen ausgefüllt und eingeschätzt, wie sie selber, aber auch ihre Partner, ihre Partnerin sich gefühlt haben und ob sie eher sexuelles Verlangen oder romantische Liebe gespürt haben während der Interaktion und ob sich das auch mal verändert hat. Und so. Und in ihrer weiteren Untersuchung sind auch noch die Oxytocin-Werte erhoben worden. Also das ist so das bekannte Bindungshormon. Mm. Und jetzt kommt das Faszinierende. Die Forschenden haben 2 völlig unterschiedliche emotionale Profile identifiziert, die sich auch körperlich gezeigt haben. Mm-hmm. Also die Ergebnisse zeigen, das Gefühl von romantischer Liebe zeigt sich körperlich durch freundliches Lächeln, Kopfnicken, Blickkontakt, Nähe und so einer zugewandten Körperhaltung. Und auch das Oxytocin ist höher im Körper. Das sexuelle Verlangen hingegen äußert sich durch Lippenlecken und auch Lippenbeissen, Zunge aus dem Mund blitzen lassen, körperliche Spannungen, die man von aussen sehen kann, und auch wenig Blickkontakt. Mhm. Und auch die Oxytocin-Werte waren nicht höher, sondern eher eben so ein bisschen Erregungszustände, auch wie so ein bisschen rote Bäckchen, mhm, oder vielleicht auch das Pochen im Genitalbereich. Und spannend, die Signale sind auch von den ProbandInnen selber so wahrgenommen worden und beim Partner, bei der Partnerin präzise erkannt worden. Also das heisst, man kommuniziert Liebe und Lust auch nonverbal und körperlich, mhm, völlig unterschiedlich und, mhm, unser Gegenüber spürt das intuitiv.
Das ist ja mega schön.
Oder?
Ja, sehr cool.
Was sind so deine Gedanken dazu? Und überrascht dich das?
Was mir halt so gefällt ist, dass die Leute, mhm, sicherlich nicht absichtlich ihren Körper so oder so eingesetzt haben, sondern das ist intuitiv gekommen. Mhm. Das heißt, unser Körper kommuniziert so intelligent, also er sendet intelligent und das Gegenüber kann das verstehen und aufnehmen, auch wenn es nonverbal ist. Also mega, mega cool. Auch, dass, ja, es so unterschiedlich sich gezeigt hat, mhm, gefällt mir.
Ja, und ich finde, es zeigt auch nochmal so deutlich, dass es halt wirklich unterschiedliche Systeme sind, mhm, die unterschiedliche Sachen triggern.
Ja.
Und wo du eben auch sagst, wo dann ganz unbewusst stattfinden und man nicht wählt, ah, jetzt bin ich eher auf der Liebesschiene oder jetzt bin ich eher auf der Lustschiene.
Mhm.
Und dass das eben so 2 komplementäre Systeme sind, die nicht widersprüchlich sind, also wo können zusammen arbeiten, aber wo nicht zwangsläufig synchron auftreten.
Ja.
Dann kommen wir zur dritten Studie. Das ist eine Übersichtsstudie aus dem Jahr 2018 und sie heisst Sexuality in Personal Relationships.
Mhm.
Die Studie bringt Liebesbeziehungen und Sexualität nochmal in ein neues Licht. Sie zeigt nämlich, Sexualität ist heutzutage ein integraler Bestandteil von Beziehungen, beeinflusst Beziehungsqualität, Intimität, Zufriedenheit und wird gleichzeitig selber von Beziehungserfahrungen geprägt. Also was das genau bedeutet, zu dem komme ich jetzt. Die AutorInnen von dieser Studie werfen einen differenzierten Blick auf die Rolle von Sexualität im Lauf von Beziehungen. Also vom ersten Date über den ersten Sex bis hin zu Langzeitpartnerschaften. Und sie zeigen, wie und wenn Paare miteinander schlafen, hat Auswirkungen darauf, wie stabil, zufrieden und emotional verbunden sie sich erleben.
Oh.
Und ich habe so drei spannende Erkenntnisse herausgepickt.
Mhm.
Die erste ist, sexuelle Zufriedenheit und Beziehungszufriedenheit sind eng miteinander verbunden. Und zwar in beide Richtungen. Also wer sich emotional verbunden fühlt, hat meist erfüllteren Sex. Und wer guten Sex erlebt, berichtet häufiger von Beziehungszufriedenheit. Also anders ausgedrückt, Sex beeinflusst, wie nicht Beziehung erleben, aber die Beziehung beeinflusst genauso den Sex. Die zweite Erkenntnis, der Zeitpunkt vom ersten Sex spielt eine Rolle. Also je später nach dem Aufbau von einer emotionalen Bindung der Sex passiert, desto stabiler ist oft später die Beziehung. Also Paare, die früher miteinander Sex haben, erleben tendenziell einen schnelleren Rückgang an Zuneigung, vor allem wenn die emotionale Grundlage noch dünn ist.
Ergo, seid erst befreundet und habt dann eine romantische
oder
Beziehung.
Oder schafft ganz lang zusammen oder was auch immer. Und das Dritte ist konsensuelle Nicht-Monogamie, also beispielsweise Polyamorie, offene Beziehungen, wird gesellschaftlich zwar immer sichtbarer, aber noch moralisch stark bewertet. Also häufig negativer als sogar eine Affäre zu haben. Dabei zeigen Studien nicht die Beziehungsform, sondern die Transparenz und die Aushandlung, wie Sexualität gelebt wird, ist entscheidend für die Zufriedenheit.
Ja.
Was kommt so bei diesen Erkenntnissen? Ist irgendetwas dabei, wo du gedacht hast, okay, das hätte ich nicht gedacht oder schockiert mich? Oder ist bei dir alles, ah ja, klar?
Den ersten Fakt, den du rausgepickt hast, ist auch was, was ich in meiner Forschung jetzt erlebt habe, dass eigentlich alle, die in einer langjährigen Bindung sind und angeben, dass die Beziehungsqualität hoch ist und sie eine hohe emotionale Bindung haben, dass die eine sehr hohe sexuelle Zufriedenheit haben. Also kann man daraus ziehen, es lohnt sich, in die Beziehung zu investieren, weil wer eine gute Beziehung hat, kann sehr guten Sex haben. Ob der nun häufig ist oder nicht, ist ja wurscht. Ja, und zum Thema Transparenz bin ich natürlich, ist mein Hirn mal wieder abgeschweift zur Story von dem CEO, der mit seiner Chief of Staff beim Coldplay-Konzert detected war. Ist eigentlich überhaupt nicht lustig, aber ich glaube...
Ich will schnell erklären, was passiert ist für die, was nicht mitbekommen haben.
Ich anonymisiere. Also es gibt
also nein, es muss nicht anonymisieren, okay. Es ist all over the Internet.
Okay, also vergangenen Monat gab es ein Coldplay-Konzert und Coldplay hat sowas wie eine Lovecam und diese Lovecam ist von Mensch zu Mensch oder meistens von Pärchen zu Pärchen gewandert und wandert irgendwann auf ein scheinbares Paar, die so auf so einer Empore stehen.
Auf so einer Tribüne.
Auf der Tribüne, sich löffelnd und er spoont sie so von hinten und greift so unter ihre Brust. Also es sieht total herzig aus. Und in dem Moment, als das Bild projiziert wird, auf dem Riesenbildschirm neben der Bühne oder auf der Bühne und der Leadsänger etwas dazu sagt, sieht man, wie die zwei sich schnell voneinander lösen, total erschrocken. Er springt irgendwie runter, geht in die Hocke und sie dreht sich um. Und dann
verlaut Bild, ja.
Und dann ist eigentlich schnell klar, these two, die sollten, glaube ich, gerade nicht. Also und dann turns out, dass der Mann ist ein Tech-CEO, der beim Fremdgehen erwischt wurde mit seiner Head of HR. Genau. Und ich glaube aber, dass man denen einen großen Gefallen getan hat am Ende, weil wer so eine innige Affäre pflegt, ist vielleicht auch gut, wenn das dann mal rauskommt und die anderen Beteiligten, also ich glaube, ich weiß gar nicht, er ist auf jeden Fall verheiratet, sie weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht.
Ja, dass man doch mal, also Stichwort Transparenz, ist doch gut.
Ja, und was ich da noch spannend finde, ist, dass es auch zeigt, egal welche Beziehungsform du lebst, es geht immer um die Aushandlung, wie man Sex lebt. Und nur weil wir in einer monogamen Beziehung sind, heisst es nicht, dass man nicht über Sex muss reden.
Ja.
Ich habe eben den zweiten Punkt auch noch spannend gefunden, wo das, glaube ich, etwas ist, gerade Menschen, die daten, weißt du, dass das sie immer wieder unsicher macht, wenn ist so der Moment, wo man Sex hat und wenn man jetzt beim ersten Date Sex hat, ist das jetzt ein mega Fehler gewesen, weißt, und muss das jetzt bedeuten, dass es eh nichts daraus wird oder dass es jetzt irgendwie das nur auf dem aufbaut oder so. Was würdest du diesen Leuten mitgeben?
Boah, ich finde es einfach sehr, sehr individuell.
Ja.
Auch wie man damit umgeht. Und es kann ja durchaus sein, dass Menschen zu einem Date gehen, mal unverbindlich und mal gucken, vielleicht haben wir Sex, vielleicht wird da draus was Ernsteres. Dann hält man sich so alles offen und dann ist aus meiner Sicht sehr okay, das eine oder andere zu machen. Also entweder beim ersten Date Sex zu haben oder zu warten. Ja, ich finde, ich kann es, oder man kann es gar nicht so pauschal ausdrücken. Was für mich Sinn ergibt, ist, dass wenn jetzt wirklich zwei Menschen in eine Beziehung gehen, in eine romantische, dass und man sich nicht kennt, also du bist nicht Freunde vorher oder du hast nicht miteinander gearbeitet, dass es sehr, sehr viel auf der zwischenmenschlichen Ebene gibt, die sich lohnt, erstmal zu entwickeln oder sich mal kennenzulernen oder zu beschnuppern.
Also was für mich Sinn macht, ist, dass wenn man sich halt schon lange schätzt oder sich gern hat oder sich in sehr vielen unterschiedlichen Situationen schon erlebt hat, dass das die Stabilität von der Beziehung, die daraus entsteht, dass es das positiv beeinflusst.
Auf jeden Fall, weil es halt schon so ein Fundament hat.
Genau. Und dass das halt bei Menschen, die sich neu kennenlernen, dann neu Sex haben, dass das ja dann vielleicht wirklich halt etwas kann sein, wo relativ schnell wieder abflacht und man sich dann auch wieder trennt, wo man merkt, das passt sowieso nicht. Also weißt du, dass das kann sein und dass das halt weniger ein Fundament hat, das macht für mich mega Sinn.
Für mich auch. Und es gibt ja noch so ein Phänomen, was ein kleiner Watchout ist aus meiner Sicht. In unserer schnelllebigen Welt ist ja Dating auch sehr, sehr schnell. Und ich glaube, dass manche auch ihre Bekanntschaften recht vorspulen oder so recht schnell one step after the other. Und wenn man jetzt mit dem Gedanken durch die Welt geht, man trifft jemanden schon mit der Absicht, eigentlich eine romantische Beziehung zu finden oder den Lebenspartner zu finden, falls es sowas gibt. Und man beim ersten Aufeinandertreffen Sex hat. Und wir wissen ja, das allererste Mal Sex ist bei sehr vielen Menschen eher nicht so gut. Weil da zwei Konzepte oder zwei Skripte aufeinander kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das schon richtig, richtig zufriedenstellend ist, ist eher gering. Und wenn man so eine Erfahrung dann nimmt als, ja, wir hatten Sex und es hat einfach nicht funktioniert, also kann das kein Partner für mich sein. Also mit dem Gedankengut fährt man, glaube ich, nicht so gut. Da wird es sich eher lohnen, ein bisschen zu warten, erstmal den Menschen kennenzulernen. Oder mit dem Wissen, ja, wir haben beim ersten Mal Sex und ich weiß aber, das kann sich entwickeln. Sex entwickelt sich, man kann miteinander sprechen. Aber jemanden zu ghosten, weil das erste Mal Sex nicht gut war, würde ich nicht empfehlen.
Nee. Wir kennen ja sogar ein paar aus dem weit entfernten Umfeld, die sagen, ihr erstes Mal Sex war so schlimm gewesen.
Ja.
Aber mittlerweile sind sie sehr, sehr glücklich und haben auch ein sehr erfülltes Sexleben.
Ja, das ist so.
Die vierte und letzte Studie ist aus dem Jahr 2020 und hat ganz einen schlimmen Titel. Warte, ich probiere es. Ich muss wirklich Luft holen.
Okay.
Partners Daily Love and Desire as Predictors of Engagement in and Enjoyment of Sexual Activity.
Okay.
Also ein sehr sperriger Titel, aber es ist wirklich eine sehr lebensnähere Studie. Also nicht abschrecken lassen. Man wollte nämlich herausfinden, was viele Paare im Alltag bewegt. Also was beeinflusst eigentlich, ob und wie oft man zusammen Sex hat und wie hängen Liebe und Lust dabei zusammen. Und das Spannende an dieser Studie ist das Design. Es ist nämlich keine klassische Laborstudie oder Umfrage, sondern es ist eine sogenannte Tagebuchstudie. Also die Forschenden haben 90 heterosexuelle Paare über einen Zeitraum von 30 Tage begleitet. Und jeden Abend haben die Teilnehmenden eingetragen, wie stark sie sich an diesem Tag geliebt gefühlt haben, wie intensiv ihr sexuelles Verlangen war und ob sie zusammen Sex hatten. Und falls ja, wie sie das empfunden haben, also ist er erfüllend, emotional verbindend und körperlich befriedigend. Und was zeigt sich? Sex ist kein Zufallsprodukt, sondern wird stark beeinflusst von unseren emotionalen Zuständen. Also je stärker das Verlangen, desto wahrscheinlicher ist es an diesem Tag zu sexuellen Begegnungen gekommen. Aber was auch spannend ist, das Gefühl von Liebe hat doch auch einen Einfluss, ob man Sex hat, beziehungsweise wie man ihn wahrnimmt. Mhm. Also besonders dann, wenn Liebe und Lust gleichzeitig hoch waren, haben Paar beschrieben, dass der Sex besonders erfüllend und emotional intensiv war.
Okay.
Allerdings zeigt sich auch, sexuelles Verlangen ist der deutlich stärkere Prädiktor als Liebe allein. Oder anders gesagt, Liebe allein reicht nicht, dass es zu Sex kommt, sondern es ist die Lust, die die Rakete zündet. Gut. Also es reicht nicht, sich zu lieben, man muss sich auch begehren. Mhm. Und so das klare Fazit von dieser Studie lautet, Liebe und sexuelles Begehren sind nicht das Gleiche, aber sie können sich gegenseitig verstärken und den Einfluss darauf haben, wie der Sex erlebt wird. Und in der Studie nennen sie das emotionalen Rhythmus, der den Alltag vom Paar prägt. Das habe ich noch schön gefunden.
Ja. Sehr schön.
Was sagst du zu dieser Studie?
Finde ich auch mega schöne Erkenntnisse. Und ich finde, die Studie zeigt jetzt, dass man sehr, sehr gut Einfluss nehmen kann selbst. Also, dass man nicht Opfer von Gegebenheiten ist, sondern dass man sehr wohl etwas für das gegenseitige Begehren machen kann, wenn ich weiß, aha, meine Beziehung läuft gut, ich bin happy damit, ich fühle mich geliebt, aber ich gebe auch Liebe, also lass die andere Person Liebe spüren. Oder ich habe so eine Art von Alltagserotik, wo ich dieses Begehren einfach befeuere, dass ich dann als Paar sehr viel dafür tun kann, dass auch guter Sex regelmäßig entsteht.
Mhm. Ja. Und ich finde, was es auch zeigt, ist, dass Erotik so keine Konstanten ist, sondern auch ein bewegliches System.
Ja, total.
Mhm. Oder? Und das lässt sich auch, wie du sagst, im Alltag nähren, beleben und auch so bewusst in Gang bringen.
Ja.
Und dass es nicht einfach weg ist, weil es mal gerade nicht da ist, sondern eben es ist beeinflussbar und es ist stark formabhängig und eben, wie du sagst, man kann es gestalten.
Ja. Ist so wichtig, was du sagst. Es kommt und geht. Es ist wie bei, ja, eigentlich allen Gefühlen. Die sind mal stärker, mal schwächer. Und man muss sich nicht stressen, wenn man eine Phase hat von mehreren Tagen oder Wochen, in denen man keine Lust hat oder die andere Person an einen ankackt. es kommt in Phasen und es darf beides sein. Und es darf Höhen und Tiefen geben. Und nur übrigens, durch diese Unterschiede kann sich, also nur wer low gespürt hat, kann auch ein krasses High spüren. Wenn alles immer auf derselben Frequenz schwingen würde, würden wir gar nicht so doll Euphorie spüren oder würden wir gar nicht so doll die Löcher spüren. Daher ist es eigentlich ganz gut, wenn das eine Dynamik hat.
Was? Pun intended.
Pun intended.
Die Löcher spüren. Ja, und was ich an dieser Studie auch cool finde, ist halt das Design mit dem Tagebuch, wo ich glaube, das kann genau das, was du sagst, eben nochmal so verdeutlichen, halt wirklich in Papierform vor dir. So, gerade wenn man mal wieder ein Teufel hat, wo man denkt, hey, sorry, aber es läuft irgendwie gar nicht und man hat irgendwie gar keine sexuelle Attraktion mehr oder Erotik in unserem Alltag. Und dann blättert man 3 Seiten zurück und sieht, ah, nein, stimmt nicht. So, bin irgendwie auch noch spannend. Weil man hat ja so auch, also das menschliche Hirn hat ja so die Tendenz, so einen defizitären Blick zu haben auf Sachen. Und ich glaube, dort ist so die Studie, so das Design ist schon sehr, sehr schön.
Ja. So.
Gut, dann kommt die jetzt schon zum Abschlussstatement. Was bleibt am Ende von dieser Folge? Vielleicht vor allem das. Liebe ist nicht automatisch guter Sex und Sex ist kein Beweis für Liebe. Aber beides kann sich gegenseitig stärken, wenn wir uns trauen, ehrlich herzuschauen, auf Bedürfnisse, Dynamiken, Unsicherheiten und auf unsere eigenen Erwartungen. Liebe ist nicht einfach da und Sex genauso wenig. Beides kann gepflegt werden, eingeladen werden und auch verhandelt werden.
Amen.
Amen.
Caro, ich danke dir vielmals für diesen Einblick. Sehr. Ich fand vor allem die Studien jetzt super interessant. Ich habe im Detail doch nochmal einiges lernen dürfen. Merci. Cool. Beaucoup. Cool.
Wenn du sogar etwas lernst, dann weiss ich, es ist wirklich so top-notch.
Hat sich das Lesen gelohnt, du?
Ja, absolut.
Hat sich das Lesen gelohnt.
Ja. Was machst du da? Wo entführst du uns her in 2 Wochen?
Es geht Hand in Hand weiter. Wer hätte das gedacht? Und zwar dort, wo du aufgehört hast, nämlich mit dem Potenzial des Selbstgestaltens in Beziehungen, möchte ich anknüpfen. Und zwar geht es in der nächsten Folge um Alltagserotik. Also wie können wir in unsere romantischen Beziehungen immer wieder ein bisschen Erotik einbauen?
Ja, das klingt sehr, sehr spannend. Passt ja wirklich perfekt. Das ist wirklich wie so, als würde mir jetzt wie so über Flüge mit 2 Liebesengeln und schaue jetzt das Thema an. Sehr schön.
Dann möchten wir uns herzlich bedanken, wie immer. Schreibt uns doch gerne Kommentare, wenn ihr noch Reflexionen habt oder uns von euren Geschichten erzählen wollt. Wir freuen uns immer sehr darüber und wünschen euch weiterhin eine gute Zeit. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn es heißt Sexologie, Wissen macht Lust. Bis dahin und möge die Lust mit dir sein.